Schön, dass ihr dabei seid bei Urban Highlights Cities of the World. Heute geht's nach Tokio. Und Tokio, das ist wirklich eine Stadt der Extreme, oder? Einerseits super futuristisch, andererseits total traditionell und dann diese unfassbare Menschenmenge, die aber irgendwie geordnet ist. Schon fast unheimlich. Lasst uns mal schauen, wie dieses organisierte Chaos eigentlich funktioniert.
38,5 Millionen. Lasst diese Zahl mal kurz sacken. So viele Menschen leben im Großraum Tokio. Das macht sie zur größten Megastadt der Welt. Um das mal einzuordnen, das sind mehr Leute als in ganz Kanada. Aber auf einer Fläche, die, naja, kleiner ist als manches deutsches Bundesland. Das ist wirklich Dichte auf einem ganz anderen Level. Da fragt man sich doch unweigerlich, wie zum Teufel funktioniert das? Wie kann eine so riesige Stadt, ein so gigantischer Organismus, einfach nicht im totalen Chaos versinken? Wie hält man da Ordnung? Und wie entsteht dann auch noch so eine einzigartige und oft echt schräge Kultur? Die Antworten darauf, die sind mindestens genauso spannend wie Tokio selbst.
Also fangen wir mal mit dem an, was am meisten ins Auge sticht. Dem Platzmangel. Ich meine, wohin mit all den Leuten? Und da ist Tokio einfach ein Genie. Die schaffen Raum, wo du denkst, da ist absolut keiner mehr. Die Lösungen dafür, die sind teilweise so kreativ, man fühlt sich wie in einem Science-Fiction-Film. Die Art, wie die Stadt mit dieser Enge umgeht, ist wirklich der Wahnsinn. Es wird nicht einfach nur nach oben gebaut. Nein, es geht auch in die Tiefe und in jede noch so kleine Nische, die man sich vorstellen kann. Stellt euch mal vertikale Friedhöfe vor, wo die Urne per Computer zum Grabstein gefahren wird. Oder gigantische Shoppingmeilen, aber halt unter der Erde. Hotels und sogar Campingplätze direkt unter den ratternden Hochbahnen. Da wird wirklich jeder, aber auch jeder Zentimeter ausgenutzt.
Und dieser Erfindergeist hört nicht bei den großen Gebäuden auf. Oh nein, in Tokio kann selbst ein öffentliches Klo ein Hightech-Designobjekt sein, das aussieht wie eine Kunstinstallation. Und dann kommt noch die Voraussicht dazu. Erdbeben sind ja eine ständige Gefahr, richtig. Also haben viele Aufzüge in Hochhäusern einfach Notfalltoiletten, für den Fall, dass man mal ein paar Stunden festsitzt. Das nenne ich mal vorausgedacht.
Okay, clevere Architektur und Raumnutzung sind das eine. Aber das allein reicht natürlich nicht. Jetzt wird's psychologisch. Lasst uns mal von der Hardware, also den Gebäuden, zur Software der Stadt kommen, den unsichtbaren sozialen Regeln, die dieses Zusammenleben überhaupt erst möglich machen.
Dieses Zitat von dem amerikanischen Studenten bringt es perfekt auf den Punkt. Das ist so der klassische Kulturschock, den viele aus dem Westen erleben. Du lächelst jemanden in der U-Bahn an, bist freundlich und kriegst einfach nichts. Gar nichts. Das fühlt sich im ersten Moment total kalt und abweisend an, aber... Und das ist der springende Punkt. Es ist ein riesiges Missverständnis.
Denn jetzt kommt die Erklärung und die ist super faszinierend. In einer Stadt, wo du sowieso ständig Haut an Haut mit Fremden stehst, ist Distanz das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst. Indem du Leute ignorierst, keinen Blickkontakt suchst, gibst du ihnen ein winziges Stück Privatsphäre zurück. Der physische Raum gibt's ja nicht her. Es ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz, um den Stress für alle zu reduzieren.
Und das ist halt das genaue Gegenteil von dem, was wir im Westen oft gewohnt sind. Bei uns ist ein öffentlicher Platz, eine Bahn, ein Ort, an dem man vielleicht mal ins Gespräch kommt. In Tokio? Absolut nicht. Da ist das ein reiner Transitraum. Man will von A nach B so schnell und reibungslos wie möglich. Respekt bedeutet da eben nicht, jemanden anzulächeln, sondern ihn einfach komplett in Ruhe zu lassen.
Okay, aber wenn die Wohnungen winzig sind und das öffentliche Leben so anonym ist, wo zur Hölle treffen sich die Leute dann? Wo leben die ihre Hobbys aus? Wo finden die ihre Community?
Tja, und genau das führt uns zu den absolut einzigartigen kulturellen Lösungen, die es so nur in Tokio gibt.
Hier liegt nämlich der Schlüssel, um diese ganzen verrückten Themencafés zu verstehen. Das ist nicht nur irgendeine alberne Spielerei. Das sind überlebenswichtige soziale Ventile. Das sind die Orte, an denen du deine Leute triffst, deine Interessen auslebst, all die Dinge, für die zu Hause kein Platz ist und im öffentlichen Raum erst recht nicht.
Und die Bandbreite ist einfach nur irre. Ernsthaft, egal wie speziell euer Hobby ist, in Tokio gibt's wahrscheinlich ein Café dafür. Mit Minischweinen knuddeln? Check. Von Ninjas bedient werden? Klar. In einer Gefängniszelle zu Abend essen? Jo, gibt's auch. Diese Orte zeigen einfach, wie extrem sich die Kultur dort in Nischen aufgeteilt hat.
Und diese Hyperspezialisierung, die beschränkt sich nicht nur auf Cafés. Überall in der Stadt findet man das. Es gibt zum Beispiel ein Museum nur für Parasiten.
und ein anderes, das dem menschlichen Geschäft gewidmet ist, das Unco-Museum. Und das sind Touristenmagnete, das beweist einfach, in dieser riesigen Stadt gibt es für absolut jede Nische ein Publikum.
Aber dieser ganze Druck, die Anonymität in der Masse, das hat natürlich auch eine Schattenseite. Und das bringt uns zu einem düsteren Thema, wie die Psyche dieser Stadt ihre Ängste verarbeitet. Und das tut sie oft in Form von Folklore. Urbane Legenden, die sind ja oft nichts anderes als ein Spiegel für die Ängste einer Gesellschaft. Und in einer Stadt wie Tokio, da geht's ganz oft um die Angst vor dem Unbekannten. Vor der einen zufälligen, aber brandgefährlichen Begegnung mitten in dieser anonymen Menschenmenge.
Um da richtig einzutauchen, müssen wir ein Konzept verstehen, das des Onryo. Das ist im Grunde ein Rachegeist, ein super starkes Motiv in der japanischen Kultur. Es geht um Geister von Menschen, denen im Leben furchtbares Unrecht angetan wurde und die deshalb einfach keine Ruhe finden.
Und es gibt wohl kaum eine Legende, die diese Angst vor der zufälligen, unheimlichen Begegnung besser verkörpert als die der Kuchisake Onna, der Frau mit dem aufgeschlitzten Mund. Die Geschichte hat in Japan seit den 70ern immer wieder für regelrechte Panik gesorgt.
Was die Legende so verdammt gruselig macht, ist ihre gnadenlose Logik. Es gibt kein Entkommen. Stell dir vor, sie kommt auf dich zu und fragt, bin ich schön? Wenn du Nein sagst, tötet sie dich auf der Stelle. Sagst du Ja, nimmt sie die Maske ab, zeigt dir ihr grauenhaftes Gesicht und fragt, und jetzt? Und egal, was du dann sagst, du hast verloren. Es ist wie eine Metapher für eine Begegnung, aus der es einfach keinen Ausweg gibt.
Aber, und das ist typisch für solche Legenden, es gibt da so ein paar seltsame, fast schon absurde Tricks, um vielleicht doch zu überleben. Man kann eine vage Antwort geben wie, du siehst durchschnittlich aus, um sie zu verwirren. Oder man wirft ihr Bonbons oder Geld vor die Füße. Diese kleinen Details machen die Geschichte irgendwie noch greifbarer und dadurch auch noch unheimlicher.
So, was nehmen wir jetzt aus all dem mit? Diese ganzen schrägen, faszinierenden, manchmal auch echt gruseligen Dinge in Tokio, von den Kapselhotels bis zu den Geistergeschichten, die sind eben nicht nur zufällige, verrückte Eigenheiten.
Nein, sie hängen alle zusammen. Es sind alles Überlebensstrategien. Die clevere Architektur, die sozialen Regeln, die auf Distanz bauen, die Flucht in diese super speziellen Subkulturen und ja sogar die urbanen Legenden als Ventil für die Angst. Das alles sind Antworten auf die eine riesige Frage. Wie zum Teufel leben fast 40 Millionen Menschen auf so engem Raum zusammen?
Und das wirft am Ende eine letzte Frage auf, oder? Tokio ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber Städte werden ja weltweit immer voller. Die Frage ist also, welche cleveren, seltsamen oder vielleicht auch unheimlichen Lösungen finden eigentlich unsere eigenen Städte, um mit diesem Druck umzugehen? Denk mal drüber nach. So, das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Danke.